Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen nachgezeichnet haben, wie Verschwörungstheorien und Antisemitismus zusammenhängen, wollen wir uns die Frage stellen, die sich wahrscheinlich viele stellen werden. Und zwar, was kann man eigentlich dagegen tun? Und so wie wir das gerade erklärt haben, würde mir, glaube ich, der Handlungsspielraum erstmal sehr klein erscheinen. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich auch seiner Grenzen bewusst sein. Also es gibt die Möglichkeiten zu handeln, aber die sind beschränkt. Und ich würde sagen, ganz extrem wichtig ist, da anzusetzen, wo noch keine Verschwörungstheorie existiert. Also in der Prävention, bevor Leute anfangen, verschwörungsgläubig oder antisemitisch zu werden.
Ich würde dir da absolut zustimmen, dass man erstmal eine Unterscheidung treffen muss, ob jetzt in einer konkreten Situation die Person, die einem einen Verschwörungsmythos weiterträgt, ob die eben tatsächlich selbst daran schon ganz fest glaubt oder ob das vielleicht einfach was ist, was die Person unbedacht übernommen hat. Und ich glaube, das ist erstmal so eine ganz grundlegende Unterscheidung.
Ja, total. Und auf Basis dieser Entscheidung kann man ja zum Beispiel auch sagen, dass man Personen, die vielleicht auch in so einem latent verschwörungstheoretischen Umfeld sich schon bewegen, dass man den Personen nicht begegnen darf mit einer Arroganz oder mit einem Paternalismus. Man darf diesen Leuten nicht das Gefühl geben, sie wären minderwertig in dem, was sie glauben, weil das diesen Effekt eher noch verstärkt, diese Sogwirkung oder integrative Wirkung von Verschwörungstheorien.
Man muss ja auch dabei bedenken, dass gerade die Leute, bei denen das noch nicht so gefestigt ist, dass die ja aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten dahin gekommen sind. Und ich halte es für elementar wichtig, dem zu widersprechen, aber gerade bei solchen Leuten mit einer gewissen Empathie daran zu gehen und die halt nicht komplett abzuschreiben.
Es ist, glaube ich, wichtig, immer zu gucken, wie man zu diesen Personen steht und wie viel man über diese Personen weiß. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen unklar, aber es geht vor allem um das, was Ben jetzt schon erwähnt hat, dass Verschwörungstheorien ja vor allem aus irgendeiner psychischen Verfasstheit kommen. Und wenn das jetzt eine Person in meinem Nahumfeld ist und ich ungefähr abschätzen kann, woher dieses Bedürfnis kommt nach Kontrolle und dieses Bedürfnis nach Wissen und dieses Bedürfnis zu einer Elite zu gehören, wenn man weiß, woher das kommt, dann kann man vielleicht viel abstrakter anfangen. Und dann kann man vielleicht erstmal versuchen, über die Sachen zu sprechen, die vielleicht erstmal nicht direkt mit der Verschwörungstheorie zusammenhängen, sondern viel eher mit dieser psychischen Verfasstheit. Das wäre eine erste Stufe. Das ist natürlich auch, wie gesagt, noch alles, über das wir gerade reden, bezogen auf Verschwörungstheorien, die noch nicht handfest, manifest geschlossen sind.
Ganz generell würde ich sowieso mal die These in den Raum werfen, dass es relativ schwierig ist, mit Argumenten gegen die jeweilige Theorie vorzugehen, die eine Person dann vertritt, oder gegen den Mythos, sondern dass man die Person auf so Dimensionen hinweist wie diese grundsätzliche Imprägniertheit gegen Fakten, dass die Theorien ja auch nicht gerade so einen großen Erklärungsgehalt haben, wie sie vorgeben zu haben, und teilweise auf dieses Missverhältnis darin, dass die Theorien behaupten, unideologisch zu sein oder diesen vermeintlich lügenden Mainstream-Medien gegenüber die Wahrheit zu sagen, dass man eben darauf hinweist, dass genau die Unterstellungen, die diese Theorie an Mainstream-Medien, wenn man so will, anlegt, dass diese Theorie genau solche Inhalte hat.
Genauso also auf die Widersprüche in dieser Theorie hinweist, das würde ich teilen. Um das nochmal stark zu machen, gerade sprechen wir von Personen, die noch nicht sehr tief in der Verschwörungstheorie drin sind. Irgendwann sind diese Widersprüche auch in der Theorie total harmonisiert und widersprechen sich für den Verschwörungstheoretiker nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich noch vor Augen zu führen. Das funktioniert bei Personen, die vielleicht so einen Hang dazu haben, nicht bei Personen, bei denen das schon ausgebildet ist.
Und ich glaube, gerade bei den Personen, wo das ausgebildet ist, wo das Weltbild quasi geschlossen ist, da ist es auch nicht mehr sinnvoll, groß zu argumentieren, weil man kommt nicht rein.
Ja, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, dieses Nicht-Reinkommen, das trifft natürlich ein Stück weit auch das, was wir gerade gesagt haben. Also auch wenn ich zum Beispiel darauf hinweise, dass man versuchen sollte, die Person in ihrer Ich-Stärke zu unterstützen oder in ihrer psychischen Verfasstheit zu stabilisieren, dann klingt das erstmal sehr schön. Aber letztlich sind wir auch keine Therapeuten. Und letztlich ist diese psychische Verfasstheit, die so einen Hang zu Verschwörungstheorien begünstigt, was das therapeutisch behandelt werden muss. Dem muss man sich klar sein und davon muss man sich, glaube ich, auch abgrenzen. Also einfach zu sagen, es gibt einen beschränkten Handlungsrahmen, auch bei Personen, die einem nahestehen.
Und ich würde da nochmal den Punkt, den Benny gerade angesprochen hat, ganz stark machen, sich nicht auf einen argumentativen Schlagabtausch einlassen. Weil auf jedes Argument, das man bringt, kommt irgendwas Neues aus dieser Verschwörungswelt und dadurch verfestigt sich das eher und irgendwann gehen einem selber die Argumente aus, aber dem Gegenüber nicht, weil das dann was Neues aus dem Hut zaubern kann aus diesem Verschwörungspotpourri und dann wirkt es ganz schnell, als ob man selber mit seinen Fakten eine Niederlage hat in der Diskussion und damit bestärkt man sowohl die Person, die verschwörungsideologisch argumentiert, aber man legitimiert diese Mythen, die die Person erzählt, auch vor einem Umfeld, das eventuell zuhört.
Wenn man das dann zusammenbringt mit diesem ja doch recht geschlossenen eigenen Denksystem, dem viele dieser Leute dann anhängen, dann ist es unglaublich schwer, da irgendwie dahinter zu kommen. Und klar, die Frage stellt sich dann für jeden Einzelnen, wie viel Aufwand soll man da reinstecken? Das, was wir jetzt hier sagen, soll nicht heißen, dass man Personen komplett fallen lässt, die einem nahestehen, weil sie immer wieder mit Verschwörungsinhalten ankommen und die wirklich sehr penetrant auch weitergeben wollen, sondern dass man dann vielleicht sagt, du, darüber möchte ich mit dir jetzt gerade nicht mehr reden. Ich glaube, das ist erstmal auch ein Umgang, der einen persönlich davor schützt, sich allzu sehr emotional dazu involvieren.
Ja, ich finde das total gut und richtig, was du gerade gesagt hast. Vielleicht können wir jetzt übergehen zu dem zweiten Teil der Prävention, nämlich dem institutionellen Teil der Prävention. Da, glaube ich, ist der Handlungsrahmen ein bisschen größer. Also auch aus dem Grund, dass man da auch meistens mit Personen arbeitet, die noch nicht so sehr im verschwörungstheoretischen Milieu sind. Und ich würde sagen, dass zum Beispiel ein wesentlicher Teil, den Schule oder pädagogische Einrichtungen dabei leisten können, der ist, dass man eine Medienkompetenz lehrt. Also dass man den Leuten beibringt, welche Medien kredibiler sind, welche Medien Qualitätsmedien sind, wie journalistische Prozesse funktionieren.
Wie man Fakten checkt.
Absolut, dass man das den Leuten begreiflich macht. Ich glaube, das ist total wichtig. Das ändert nichts daran, dass diese psychische Disposition natürlich trotzdem bleibt. Und da, glaube ich, kann man natürlich mit Programmen irgendwie zur Ich-Stärke ansetzen. Das ist aber dann viel, viel abstrakter und das ist auch nichts, das wir hier in dem Rahmen behandeln können. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, auch einfach eine Sache, die gesellschaftlichen Ursprungs ist. Und da müsste man auf die gesellschaftlichen Prozesse Einfluss nehmen.
Ja, und ich finde auch, dass man in dieser Präventivarbeit mehr auf Bildung zu Demokratie und Meinungsfreiheit setzen muss. Also, dass es halt nicht den einen Weg oder den Wille des Volkes gibt, sondern dass da ganz verschiedene Interessengruppen zusammenkommen und da auch verschiedene Meinungen aufeinander prallen und man da auch die Widersprüche oder Informationslücken aushalten können muss. Oder dass halt Meinungsfreiheit nicht heißt, dass man alles tolerieren muss, sondern dass Hass und Menschenfeindlichkeit widersprochen werden muss und dass das halt nicht toleriert werden darf.
Ich finde, dass das auch noch entscheidend dazu kommt, eine Diskussionskultur zu lehren. Und dieser missionarische Eifer, der häufig bei Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen da ist, dass man dem ein bisschen Einhalt gebieten muss. Man hat einfach keine Chance, wenn man zu geballert wird mit Reizen und Inhalten und keine Chance hat zu reagieren, dann gibt es auch keine Möglichkeit, auf Widersprüche zu verweisen. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Und eine Sache, die ganz entscheidend ist, ist, versuchen Leuten die Toleranz, Widersprüche auszuhalten, beizubringen. Zu lernen, damit umzugehen. Zu lernen, dass man Widersprüche nicht glätten muss, dass man nicht alles erklären muss, dass es Dinge gibt, die muss man ertragen können.
Ja, das hat ja auch nochmal sehr viel mit diesem Demokratieverständnis zu tun, das Ben eben angesprochen hat und auch mit dem Verständnis von Meinungsfreiheit. Also ein häufiges Argument, was einem entgegengebracht wird, wenn man gegen diese Verschwörungsmythen versucht zu argumentieren, ist, dass man Meinungsfreiheit einschränken wollen würde. Da muss man halt auch nochmal sagen, ich muss nicht immer allen Leuten zustimmen und nur weil ich ihnen widerspreche, heißt das nicht, dass ich ihre Meinungsfreiheit einschränke. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Ja, und ich glaube, abgesehen von so abstrakten Prozessen wie die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also zu Demokratiebildung und irgendwie jetzt mal mit Verschwörungstheorien, vielleicht auf den ersten Blick so viel nicht zu tun haben scheinen, ist es, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen, dass das erste Personal ist, das, was dagegen tun kann, sind Leute in Schulen, in pädagogischen Einrichtungen, Multiplikatoren aller Art. Und diejenigen zu schulen, ist, glaube ich, was ganz, ganz Entscheidendes. Und denen beizubringen, wie Verschwörungstheorien funktionieren und auch, wie sie mit Antisemitismus zusammenhängen. Da sei auch nochmal der kurze Hinweis gemacht, dass wir ja alle drei in dem Projekt aber von Antisemitismus, in dem dieser Podcast auch entstanden ist, im Ariowitsch-Haus in Leipzig arbeiten und dass wir auch Workshops dazu anbieten. Also falls es dieses Interesse dazu gibt, sich näher damit zu befassen, auch die Möglichkeit zu haben, Diskussionen und Fragen vielleicht in einem anderen Setting zu stellen, als man es hier jetzt kann, sind wir da auch immer erreichbar.
Und ich glaube, dass gerade das nochmal viel wichtiger werden wird, als es bisher ist, da durch die Corona-Pandemie der Zuspruch zu Verschwörungsmythen nochmal drastisch angestiegen ist und da auch so eine Verschiebung stattgefunden hat, dass einfach viel mehr Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft dem zusprechen. Das hat ja dann auch wieder eine Rückwirkung auf die Kinder dieser Leute und da findet ja dann auch eine Sozialisation statt und die Kinder wachsen damit auf, für sie wird das dann zu was Alltäglichem und ich glaube, da müssen noch viel mehr Mechanismen entwickelt werden, wie man dem adäquat widersprechen kann, ohne jetzt dem Kind zu sagen, das, was du zu Hause lernst, ist Blödsinn. Weil ich glaube, das ist dann eher ein Moment, wo dann Leute dicht machen und wo man dann nicht an sie rankommt. Aber auf der anderen Seite muss dabei bedacht werden, dass dem einfach trotzdem widersprochen werden muss, weil da dann auch ein Schweigen eher als Zustimmung gedeutet wird.
Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, wie wahnsinnig gefährlich diese antisemitischen Verschwörungstheorien im Elternhaus sind. Dadurch, dass die natürlich, wie wir schon erklärt haben, einen weltanschaulichen Charakter haben, ist es unheimlich schwierig, diese Matrix, mit der man die Welt betrachtet, wieder rauszukriegen. Also damit ist dann jeder Angriff auf diese Weltanschauung auch ein Angriff auf die eigene Person. Und damit wird es dann in dem Moment wirklich, wirklich schwierig, da überhaupt noch intervenieren zu können.
Bezeichnend für genau dieses Phänomen, was du eben beschrieben hast, ist ja auch das, was die Mutter des Attentäters von Halle dem Spiegel damals gesagt hat, nämlich, dass ihr Sohn ja gar kein Antisemit sei, obwohl er eben einen Anschlag auf eine Synagoge verübt hat und ein antisemitisches Manifest hinterlassen hat, sondern er hätte nur was gegen das Finanzkapital. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Also auch wie so ein elterliches Umfeld, dass offensichtlich solche Verschwörungstheorien in sich aufgenommen hat, zu so einer Radikalisierung der Kinder beiträgt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, zumal ja hinter so einem antisemitischen Weltbild, wenn man das konsequent zu Ende denkt, so ein Vernichtungsgedanke steht, beziehungsweise dieser Gewaltaspekt nicht rauszudenken ist. Und das ist ein Punkt, wo wir ganz sehr stark machen würden, dass bei aller Pädagogik spätestens dann, wenn es handgreiflich wird, der Punkt gekommen ist, wo Sanktionen folgen müssen und Polizei oder Justiz eingeschaltet werden muss.
Ich glaube, das, was Ben gerade schon gesagt hat, dass man Justiz und Polizei an irgendeinem Zeitpunkt einschalten muss, das sollte einem absolut klar sein. Zumindest aus meiner pädagogischen Arbeitserfahrung habe ich mitgenommen, dass Pädagoginnen und Pädagogen unglaubliche Schwierigkeiten damit haben, sich einzugestehen, dass ihre Handlungsfähigkeit hier erschöpft ist und dass sie sagen müssen, dass das nicht mehr ihr Schaffensbereich ist und weil es sich oft so anfühlt wie ein Aufgeben. In dem Fall muss man sich klar sein, dass man keinen Dienst an der Gesellschaft tut, wenn man weitermacht und wenn man glaubt, man könnte doch noch irgendwas tun, weil, wie gesagt, an einem gewissen Punkt die Gefahr viel zu groß ist, dass eine akute Gefährdung von Leib und Leben entsteht.
Das war die erste Folge unseres Podcasts Feindselige Deutungen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung.
Diese Pilotfolge unseres Podcasts kann auch als Lehrmittel, aufgeteilt in 3 Sinnabschnitte, auf der Internetseite des Ariowitsch-Hauses heruntergeladen werden.
Dieser Podcast entstand in Kooperation zwischen dem Projekt Abbau von Antisemitismus des Ariowitsch-Haus Leipzig, der Amadeo-Antonio-Stiftung und DEMOC, dem Zentrum Demokratischer Widerspruch. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit.